Liebe Gemeinde, wie viele Türen habt ihr heute Morgen schon geöffnet? Ich habe für mich mal nachgezählt und ich bin auf 11 verschiedene Türen gekommen, inklusive Adventskalendertürchen. Unser Leben ist ein Leben mit Türen. Wir merken das gar nicht meistens, aber es gibt so viele Türen. Manchmal ist es gut, einen Tag der offenen Tür zu haben, so wie heute. Unser Adventsständle ist eigentlich ein Tag der offenen Tür, kann man sagen. Auch wenn wir natürlich die Türen unseres Hauses hier nicht sperrangelweit offen stehen lassen. Jetzt im Winter ist es wichtig, die Türen geschlossen zu halten, damit keine Wärme entweicht. Aber geschlossene Türen können auch etwas sehr Frustrierendes haben. Meine Frau und ich wollten am Freitag mit dem Zug nach Stuttgart fahren, aber die Türen des Zuges am Bahnsteig 4 blieben geschlossen. Der Zug fällt aus, hieß es per Durchsage. Wir sind dann mit dem Auto ans Ziel gekommen, trotz aller guten Vorsätze. Anders als die vielen Reisenden in München, die gestern gar nichts mehr bewegt bekamen. Heute öffnet sich die Tür zu einem neuen Kirchenjahr, wie jedes Jahr am ersten Advent. Advent, das heißt Ankunft, und diese Wochen vor Weihnachten erinnern uns daran, Doreen hat es schon gesagt, dass wir auf die Ankunft unseres Herrn warten. Er wird kommen und sein Friedensreich gründen. So glauben wir und so hoffen wir. Und es wird höchste Zeit, dass er kommt. Der Unfrieden ist groß in der Welt. Zu viele Türen sind zugegangen zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Ukrainern und Russen, auch zwischen Kirche und Gesellschaft hier in Deutschland. Im Advent üben wir uns im Türenöffnen. Und das nicht nur am Adventskalender, das ist aber ein schönes Symbol dafür. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das haben wir miteinander gesungen und dabei auch gleich eine Einladung ausgesprochen, für wen wir denn die Tür öffnen wollen. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Neben der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem war es ein Psalm, der den Liederdichter Georg Weissel zu diesem Lied inspiriert hat. Diesen Psalm wollen wir heute miteinander betrachten. Es ist ein neuer Predigttext, der nach der Reform 2017 hinzugekommen ist. Der 24. Psalm, ich lese ihn nach der Zürcher Bibel. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Ehre und was sie erfüllt, der Erdkreis und die ihn bewohnen. Denn er ist es, der sie auf Meeren gegründet, über Strömen fest errichtet hat. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer an seine heilige Stätte treten? Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz? Wer nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet und nicht falsch schwört? Der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seiner Hilfe. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ihr uralten Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, der Starke und Held, der Herr, der Held im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ihr uralten Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Der Psalmbeter stellt fest, diese ganze Welt, in der wir leben und auf der wir uns streiten, wo wir unsere Türen knallen und dann zaghaft wieder öffnen, diese ganze Erde gehört dem, der sie geschaffen hat. Die Erde und alles, was darauf lebt und webt. Also auch wir, ob wir leben oder ob wir sterben. Ob wir festen Boden unter den Füßen haben oder ob uns alles in Schwanken geraten ist. Wir gehören nicht uns selbst und wir gehören auch keinem anderen. Wir gehören dem, der uns ersonnen hat und der uns hier gewähren lässt, dem wir Heiligtümer errichten und den wir dort anbeten. Das klingt wenig bemerkenswert, ist es aber. Denn der Psalm stammt wahrscheinlich aus einer Zeit oder aus der Zeit des babylonischen Exils. Auch wenn oben drüber steht von David, das kann auch bedeuten für David oder im Geiste in der Tradition Davids. Im Exil war es eine politische Aussage zu behaupten, dass die Erde und alles, was darauf ist, dem Gott Israels gehört. Der war ja gerade erst eindrucksvoll besiegt worden von den Dienern des Gottes Marduk und damit kein Thema mehr für sie. In manchen Ländern und unter manchen Regierungen kann es heute noch gefährlich sein, zu sagen, Gott steht über allem, auch über der Regierung. Und es gab Zeiten in unserem Land, da war es gefährlich, das hier zu sagen. Früher, als die Israeliten noch Wallfahrten unternahmen zum Tempel in Jerusalem, da gab es wohl am Tor zum Tempel so ein Frage- und Antwortspiel, könnte man sagen, zwischen dem Türhüter und der Pilgergruppe, so wie im Mittelteil des Psalms. Der Türhüter fragte die Gruppe, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, wer an seine heilige Stätte treten? Und die Gruppe antwortete, wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, wer nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet und nicht falsch schwört, wer also nichts Böses getan hat und gute Absichten hat, wer sein Herz nicht an falsche Götter hängt, wie Reichtum, Macht und Ehre und wer die Wahrheit redet. Vielleicht hat das nicht alles einer geantwortet, sondern verschiedene Leute aus der Gruppe jeweils eins. Das, was ihm gerade wichtig war auf seiner Pilgerreise. Und das ist auch sicher keine vollständige Liste von Voraussetzungen. Vielleicht war die Antwort jedes Mal und bei jeder Gruppe ein bisschen anders und vielleicht auch die Frage. Der Türhüter bekräftigte dann auf eine gute Antwort hin diese Antwort mit einer Segensverheißung für die Pilgerschar. Der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seiner Hilfe. Und dann öffnete sich das Tor und die Pilgergruppe durfte eintreten in den heiligen Bereich. Das galt in alter Zeit selbstverständlich nur für Juden, die gepilgert sind zu ihrem Heiligtum, aber im Exil hat man diesen Kreis erweitert. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, heißt es in Vers 6, die dein Angesicht suchen, Jakob. Jakob ist Israel und alle, die sich Israel zuwenden, um an seiner Gotteserkenntnis teilzuhaben, werden mit Israel zusammen Segen empfangen. Ich finde, diese Frage-Antwort-Liturgie ist gar keine schlechte Idee. Stellt euch mal vor, euch hätte vorhin an der Tür die Sigrid oder der Jo gefragt, wer darf hinaufsteigen zum Haus des Herrn, wer an seiner heiligen Stätte Platz nehmen. Was hättet ihr da geantwortet? Überraschende Frage, hättet ihr bestimmt zuerst gedacht. Und so unvorbereitet, wer weiß, was man da sagt. Und es gibt nicht die eine richtige Antwort, die genauso aufgesagt werden muss wie eine Parole. Der 15. Psalm ist auch so eine Tempeleinlassliturgie, wie es heißt. Und da lauten die Antworten so auf die ähnliche Frage. Der in Vollkommenheit seinen Weg geht und Gerechtigkeit übt, der von Herzen die Wahrheit sagt, nicht verleumdet mit seiner Zunge, der nichts Böses tut seinem Nächsten und nicht Schmach lädt auf seinen Nachbarn, der den Verworfenen verachtet und ehrt, die den Herrn fürchten, der Wort hält, auch wenn er zum eigenen Schaden geschworen hat, der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wäre das nicht eine schöne Übung, mit der wir uns am Sonntagmorgen darauf vorbereiten könnten, in die Gegenwart Gottes zu kommen, mit immer anderen Fragen und Antworten. Sich vor Betreten des Hauses kurz bewusst zu machen, was will ich hier eigentlich? Wie will ich eigentlich leben? Was bedeutet es eigentlich für mich, eine Christin oder ein Christ zu sein? Das könnte natürlich genauso zu einem leeren Ritual erstarren wie das Bekreuzigen mit Weihwasser oder die Verbeugung vor dem Altar oder das kurze Stehenbleiben in der Kirchenbank, bevor man sich hinsetzt. Es käme darauf an, dass wir mit dem Herzen beteiligt wären, dass wir es öffneten für den gegenwärtigen Gott, für den, dem die ganze Erde gehört und der nicht nur in diesem Gotteshaus wohnt. Im Advent üben wir uns im Türenöffnen. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass Gott in unserem Psalm gar nicht zu Hause ist? Er steht selber vor der Tür seines Tempels und will hinein. Die heilige Stätte, zu der die Wallfahrer Einlass begehren, das ist eigentlich ein gottloser Ort. Gott ist gar nicht da. Der, den sie dort treffen wollen, steht draußen vor dem Tor. Das kann tatsächlich so sein. Eine Kirche ist keine Garantie dafür, dass Gott da drin wohnt. Kann sein, dass Kirchen nur noch Orte sind, in denen nicht mehr das Feuer bewahrt, sondern nur noch die Asche verehrt wird. Oder das in Trümmern liegt, was sie einst ins Dasein gerufen hat. Wenn Menschen nicht mehr wissen, wohin sie da eigentlich gehen und was ihr Leben eigentlich prägen müsste, sollte, könnte. Wenn die Herrlichkeit Gottes ausgezogen und ins Exil gegangen ist, dann wäre das so, dass die Kirche, der Tempel, ein gottloser Ort wäre. Der dritte Teil von Psalm 24 ist wahrscheinlich ein alter Prozessionstext. Beim Einzug der Bundeslade in den Tempel hat man das inszeniert, vielleicht sogar als eine Feier, die wiederkehrt. Aus der Perspektive des babylonischen Exils wirkt das wie ein Hoffnungstext. Der Tempel ist ja zerstört, aber Gott wird eines Tages wieder einziehen in diesen zerstörten Tempel. Die Türen und Tore des wiederaufgebauten Tempels werden dann angeredet, sich zu erheben, sich nach oben hin zu öffnen, so wie ein Rolltor, das nach oben weggeht. Denn Gott ist zu groß, um durch menschliche Tore zu gehen. Die frühen Christen haben Psalm 24 im Licht ihrer Jesus-Erfahrung gelesen. Jesus ist in Jerusalem auf einem Esel eingezogen, dem königlichen Reittier. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Der Starke und Held, der Kämpfer, der Held im Kampf, der Herr der Herrscharen, wie es im Psalm heißt, er hat sich erniedrigt und er kam als ein unbewaffneter, wehrloser, junger Mann in sein Heiligtum. Sein Kampf ist kein Kampf gegen menschliche Armeen. Er kämpft gegen das, was die Türen zu unserem inneren Heiligtum verschließen und blockieren will. Gegen religiöse Selbstherrlichkeit. Gegen den Richtgeist, der immer sich selbst zu den Guten und unliebsame andere mit anderen Meinungen oder Ansichten oder Lebensweisen zu den Bösen stellt. Er kämpft gegen die Resignation und gegen das, was uns verrückt macht und krank. Sein Heiligtum ist nicht ein Tempel aus Steinen, sondern die Erde und was darinnen ist. Dorthin kommt er und da klopft er an und ruft, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das schöne Adventslied feiert übrigens in diesem Jahr seinen 400. Geburtstag. Der junge Pfarrer Georg Weißel aus Königsberg hat es zur Einweihung der neu gebauten Alt-Roßgärter Kirche gedichtet. Er war der erste Pfarrer dort und am Anfang gab es nur eine unscheinbare Kapelle. Die wurde am 2. Advent 1623 eingeweiht, zugleich mit seiner Einführung, und dort wurde es zum ersten Mal gesungen. Nach einer anderen Überlieferung wurde dieses Lied bald darauf berühmt, als es etwas später vor den Toren eines Geschäftsmannes namens Sturgis gesungen wurde. Der hatte sich ein Wiesengrundstück neben seiner Villa gekauft und einen Zaun drum gemacht und den Zaun mit einem Tor fest verschlossen. Das Problem war, dieses Wiesengrundstück war bisher ein Fußweg gewesen. Über diesen Fußweg gelangten die Bewohner eines Armen- und Siechenheims in die Stadt und auch in die Kirche. Wegen des verschlossenen Tors mussten sie nun einen Umweg gehen und dafür reichte die Kraft vieler Heimbewohner nicht mehr aus. Die Stadtoberen und auch viele Bürger haben den Kaufmann gebeten, mach doch dein Gartentor wieder auf, aber sie stießen bei ihm auf taube Ohren. So kam eines Tages im Advent der Pfarrer Georg Weißel, der Liederdichter, mit seinem Kirchenchor und mit etlichen Heimbewohnern und anderen Bürgern zum Haus des Geschäftsmannes. Und sie stellten sich vor dem Gartentor auf und Weißel hielt eine kurze Predigt über die hochmütige Verblendung, mit der viele Menschen dem König aller Könige, der ja auch das Kind in der Krippe sei, die Tore ihres Herzens versperrten, sodass er bei ihnen nicht einziehen könne. Mit erhobener Stimme fuhr er fort: Und heute, lieber Herr Sturgis, steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an, bei eurer Seele Seligkeit, öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig und mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Er hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, als der Chor zu singen begann: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Sturgis stand da wie angewurzelt und kurz vor Beendigung des Liedes, die Sänger sahen es mit Erstaunen, griff er in seine Tasche und brachte einen Schlüssel zum Vorschein, mit dem er das Gartentor aufsperrte. Und von diesem Zeitpunkt an wurde es nie wieder verschlossen. Die Heimbewohner hatten ihren kurzen Weg zur Kirche und in die Stadt wieder. Und der Weg hieß noch lange der Adventsweg. Darum geht es im Advent, sich berühren und verändern zu lassen von dem, der vor der Tür steht und der Einlass sucht bei uns. Unsere Tempel und Kirchen können ihn nicht fassen. Und doch zieht es ihn auch da hinein. Denn hierher kommen Menschen, die nach ihm fragen und die ihn suchen. Und bei ihnen stellt er sich vor, die Tore vor die Türen ihres inneren Heiligtums und lässt vor sich ausrufen: Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch, ihr uralten Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Der König der Herrlichkeit begehrt Einlass in die heilige Stätte, die ihm im Zentrum unserer Seele geweiht ist. Er ist da nicht automatisch drin. Wir müssen ihm auftun und er möchte, dass wir das freiwillig tun. Es geht nicht anders. Dem sanftmütigen König auftun, der uns zeigt, wie Gottes Liebe ist und was sie aus uns machen könnte. Er klopft da an, wo wir verletzlich sind und empfänglich für das Echte, für das Wahre, für das Wirkliche. Meister Eckhart schreibt: Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen. Er ist nicht weiter als vor der Tür deines Herzens. Dort steht er und harrt und wartet, wen er bereit finde, dass er ihm auftue und ihn einlasse. Du brauchst ihn nicht von weiter zu rufen. Er kann es kaum erwarten, dass du ihm auftust. Ihn drängt es tausendmal heftiger nach dir als dich nach ihm. Lasst uns doch diese Adventszeit dazu nutzen, auf sein Klopfen zu achten und auf die Lieder, die gesungen werden, vor unseren Gartentüren und ihm dann öffnen und uns sich öffnen, ihm sich öffnen, für den Herrn der Herrlichkeit die Türen aufmachen. Amen.